Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit den Draft Needs des Westens. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt. Wenig Masse.
Hallo zusammen.
Ja, hallo zusammen.
Philipp, wie geht es dir?
Mir geht's gut. Ich kann nicht klagen.
Ist das so quasi deine Weinuka-Woche? Also Weihnachten und Hanukka zusammen?
Weinuka-Woche. Nee, das bleibt, glaube ich, weiterhin der Super Bowl, den ich schon nochmal anders zelebriere. Das ist jetzt ja auch Arbeit. Aber ja, es schließt sich jetzt ein Jahr. Letztes Jahr war ich das erste Mal beim Sender und jetzt dieses Jahr gestaltet sich das schon ganz anders. Also es ist jetzt das erste Mal praktisch, dass ich mit Jan im Vorfeld nochmal die Spielernamen durchspreche und so. Man hat jetzt schon so, Dinge wiederholen sich, ne? So langsam wird das normal, sag ich mal. Und das ist jetzt auch ganz schön. Man nistet sich jetzt so ein bisschen ein und freut sich einfach drauf. Das Setup kenne ich jetzt. Ich bin nicht mehr so aufgeregt vorher, wie es beim Sender halt aussieht, sondern ich weiß, wo mein Platz da in der Regie ist und was ich mitbringen muss, was bereits da ist. Und
immer neben dem Buffet.
Das ist tatsächlich nicht mit im Raum der Regie, kann man sich sicher vorstellen, weil da steht so viel Technik, dass sowas wie sich mal eben ein Schnitzel mit einer Pommes am Rechner mit weiß der Geier was für Sachen reinzuziehen, ist nicht so gegeben, sage ich mal.
Ja, aber wir haben diese Woche noch viel vor. Ihr habt ja eure Red Flags bei Stars von Morgen auch schon veröffentlicht. Heute schließen wir sozusagen die Needs ab mit dem Westen. Wir werden heute NFC und AFC im Schnelldurchlauf besprechen. Und wir haben am Mittwoch um 21 Uhr einen Mockdraft, den wir live gestalten auf Twitch, auf Twitch, YouTube und Twitter. So, nicht, dass ich euch Quatsch erzähle. Um 21 Uhr werden wir zu dritt einen Live-Mockdraft gestalten, den wir natürlich als Audiospur wiederum auch als Podcast hochladen. Aber ihr kriegt sozusagen dann vor dem Draft nochmal die volle Dröhnung und wir versuchen ja auch immer noch eine direkte Reaction auf die erste Runde aufzunehmen.
Ja, machen wir. Also ich denke mal, dass das WLAN im Hotel ausreichen wird in Köln.
Sonst hol dir einen richtigen Handyvertrag, Philipp. Endlich mal, ne, dann kannst du dir nämlich selber einen Hotspot geben. Das ist so 2024.
Nee, das machen wir nicht sowas. Das ist krass.
Philipp und ich diskutieren regelmäßig über seinen Handyvertrag. So. Das ist der einzige Mensch, der noch mit 5 Gigabyte pro Monat auskommt. Ich weiß nicht, wie er das anstellt, aber er schafft es. Er ist auch durchgehend erreichbar. Also er kriegt es ja irgendwie hin.
Ich wollte gerade sagen, ich bin ja aber auch, sag ich mal, ich bin ja abgesehen von den Wochenenden, wo ich nach Köln fahre, bin ich ja viel zu Hause tagsüber. Von dort aus am Arbeiten. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, wenn ich nochmal eine Runde drehe und dabei den Podcast Football Quark höre, weil natürlich nichts anderes geht, ne, dann lade ich mir die Folge vorher runter. Vergesse natürlich nicht, den Daumen hoch zu machen bei jeder Folge. Ne?
Parallel guckst du aber trotzdem auf dein Handy und liest den Draft Guide, dessen Link man auch in der Beschreibung findet.
Den habe ich ja auch runtergeladen.
Ah, okay.
Wie sich das gehört. Den könnt ihr euch ja, nachdem ihr das Ding habt, könnt ihr das ja auf all eure Geräte runterladen, könnt am Tablet, am Handy, am Laptop, überall das Ding benutzen. Und das ist natürlich super. Ne? Da sitzt man mal eben in der Bahn und kann noch mal eben durchscrollen oder auch während des Drafts sämtliche Spielerprofile noch mal ganz schnell nachlesen, wenn der Spieler gezogen ist und ihr wissen wollt, ja, ob der denn wohl zu eurem Team passt.
Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach rein, bevor wir mit dieser schlechten Werbung weitermachen.
Ich fand das keine schlechte Werbung.
Okay. Wir fangen an mit der NFC West. Die Arizona Cardinals, letztes Jahr 4-13, Platz 4 in der eigenen Division, haben folgende Picks. zwei Erstrunden-Picks, ein Zweitrunden-Pick, drei Drittrunden-Picks, einen Viertrunden-Pick, zwei Fünftrunden-Picks, einen Sechstrunden-Picks und einen Siebtrunden-Pick. Sie haben geholt Evan Brown, Kyrius Tonga, Chris Moore, Desmond Ridder, Jonah Williams, DJ Dallas, Justin Jones, Sean Murphy Bunting und Beli Nichols. Abgegeben haben sie Zeke Turner, Rondell Moore, Marquise Brown, Leki Fotu. Sie haben Kyler Murray. Sie haben vor allem den vierten Pick in der ersten Runde und den 27. Pick in der ersten Runde. Wenn du deinen Franchise-Quarterback hast, und das sehen viele so, dass Arizona das genauso sieht, dass sie mit Kyler Murray weitermachen wollen. Willst du ihm Waffen an die Wand stellen? Das heißt, es gibt hier eigentlich nur eine Frage: Holen sie Marvin Harrison oder traden sie? Das sind so die Sachen, die irgendwie quasi im Raum stehen, oder nicht?
Ja, also sie haben ja zwei Picks in der ersten Runde. Und das ist natürlich die Frage. Oft lesen wir, ja, die Cardinals sind das Team, das runtertradet. Die Cardinals wollen das machen, weil sie noch mehr Picks sammeln wollen. Aber sie haben ja schon zwei First-Rounder. Also eigentlich müssen sie ja gar nicht. Und eigentlich müssen sie jetzt auch mal einen Blue-Chip-Player holen. Denn Will Anderson hätte man letztes Jahr haben können. Jetzt braucht man immer noch einen Edge-Defender. Nur mal so gesagt. Also du hast jetzt zwar diesen First-Rounder mehr, dafür, dass du Will Anderson letztes Jahr nicht gedraftet hast, sondern nur Paris Johnson, dann wenige Plätze später, also was natürlich auch nicht schlecht ist. Aber du musst mit deinen Picks ja auch mal was machen. Es hilft nichts, immer nur viele Spieler zu holen. Du musst halt auch mal die großen Namen holen. Und warum die Cardinals immer wieder genannt werden, liegt einzig und allein daran, dass es tatsächlich Trade-Verhandlungen gibt. Also so wie es scheint, haben die Vikings mit den Cardinals bereits einen Trade fertig, der freigegeben wird in dem Moment, wo der richtige Quarterback an 4 noch da ist. Das habe ich zumindest heute Morgen noch gelesen. Ja, das ist die große Frage, ne? Und da hüllen die Vikings sich halt in Schweigen. Also die Vermutung liegt ja immer noch bei Drake May. Machen sie das für J.J. McCarthy? Das ist halt die große Frage, ne? Wir werden es wahrscheinlich erst wissen, wenn die ersten drei Picks gemacht wurden, weil erst dann wird dieser Trade natürlich auch gemacht, denn die Vikings nehmen nicht den besten Quarterback, der noch auf dem Zettel ist, sondern diesen Uptrade machen sie natürlich nur für den Quarterback, den sie sich in ihrem Team vorstellen können, und auch nur dann werden die Cardinals diesen Deal machen. Ansonsten, und der muss dann verdammt hoch sein, damit die Cardinals das machen, denn die Cardinals müssen sich eigentlich dieselbe Frage stellen wie die Patriots. Was ist es uns wert, auf Marvin Harrison zu verzichten? So haben wir die East-Need-Folge ja schon genannt. Und letzten Endes ist genau das Thema. Wenn Marvin Harrison an 4 noch da ist, ist es natürlich ein Spieler, der das Team sofort besser macht. Und die Cardinals müssen sich schwer überlegen, ob sie das aufgeben wollen für einen Downtrade. Und dann ja auch wirklich, ja, wohin traden wir zurück, ne? Wenn du jetzt mit den Vikings den Deal machst, gehst du ja so weit zurück, dass du wahrscheinlich keinen der Top-3-Receiver kriegst. Und ja, das wäre kein guter Deal. Also, dann haben die Cardinals wieder Masse statt Klasse und müssen dann eher mit ihren Picks, auch mit ihren, natürlich mit dem zweiten Pick, den sie eh haben in Runde 1, also, wenn ich mir die D-Line angucke, dann stehen da Beli Nichols und Kyrie Stonga und Justin Jones. Die haben in den letzten 3 Jahren bei den Bears gespielt, und zwar als Backups. Also das sagt eigentlich alles über die Qualität der Defensive Line aus. Sind super sympathische Spieler. Also Beli Nichols, Kyrie Stonga, hab ich super gern verfolgt, den Werdegang. Ne? Aber sind jetzt keine Säulen, auf die ich meine Defensive Line aufbauen würde. Da braucht es auf jeden Fall einen Playmaker. Den willst du natürlich aber nicht an 4 holen. Keine Frage. Also, ja, das machst du nicht.
Dafür ist die Qualität da. Also, und du musst ja sehen, du hast zwei Blue-Chip-Player, sagen, außerhalb der Quarterback-Position, mit Joe Alt und Marvin Harrison, sage ich jetzt mal. Je nachdem, wie gut du Odunsi siehst. Aber Alt brauchen sie nicht, weil das ist eigentlich eine Stärke. Paris Johnson, Jonah Williams und Calvin Beecham als Tackle-Trio, als Offensive-Tackle-Trio, ja, sage ich mal, das ist ein Team, was Joe Arth nicht braucht. Und wenn deine Receiver auf den Namen Michael Wilson, Greg Dortch und Chris Moore hören, weißt du, die haben Interesse an einem Receiver. Und wenn sie Neighbors höher haben, dann sage ich ja, okay. Aber es ist ja die Frage, reicht es? Gefällt Ihnen Marvin Harrison gut genug? Was ist deine Einschätzung? Wenn du es jetzt machen würdest, wenn du an 4 sagen würdest, okay, wir picken an 4 und wir picken an 27, wen würdest
dann
du
holen? Dann würde ich sagen, ich habe letztes Jahr den Deal gemacht und habe aus der frühen ersten Runde zurückgetradet. Ich muss das nicht 2 Jahre nacheinander machen. Wenn die Vikings einen Partner suchen, sollen sie gucken. Aber nicht mit uns. Weil wir nehmen hier jemanden von den wenigen absoluten Top-Spielern dieser Draft-Klasse, der uns auch noch auf einer Position, auf der wir ganz klar Handlungsbedarf haben, weiterhilft. Mit dem klaren Bekenntnis zu unserem Quarterback, zu Kyler Murray, was im Januar ja bereits geäußert wurde, dass man unbedingt an ihm festhalten will und mit ihm halt, ne? Also musst du das machen. Und ich sehe nicht, also wenn du downtradest, dann mach das zumindest in einem Bereich, sag ich mal, dann machst du diesen Deal vielleicht mit den Giants und bist dann an 6 dran, um dann trotzdem vielleicht den zweitbesten Wide Receiver der Klasse zu kriegen. Aber einen dieser 3 Leute, Neighbors, Odunze und vor allem Marvin Harrison Jr., damit musst du eigentlich rausgehen.
Kommen wir zu den Seattle Seahawks. Letztes Jahr 9-8, Platz 3 in der Division. Sie haben den ersten Pick auf Platz 16. Einen Drittrunden-Pick, 2 Viertrunden-Picks, einen Sechstrunden-Pick, 2 Sechstrunden-Picks, einen Siebtrunden-Pick. Und sie haben einiges getan. Sie haben unter anderem ihren OC verloren. Sie haben mit Mike McDonald jemanden, einen aufstrebenden Coach geholt. Und Pete Carroll ist ja nur noch, ich sag mal, in beratender Funktion. Spielerisch haben sie Laken Tomlinson, Max Pircher, Laviska Shenault, Tremaine Ongram, Jonathan Hawkins, Calavon Wallace, Jerome Baker, Tyrell Dodson, Sam Howell, Pharaoh Brown, George Fant, Rayshon Jenkins und Nick Harris geholt. Sie haben einen neuen OC mit Ryan Grubb. Verloren haben sie Evan Brown, Mario Edwards, Devin Bush, Bobby Wagner, DJ Dallas, Drew Luck, Will Disley, Damian Lewis, Colby Parkinson sowie Jordan Brooks. Jetzt die große Frage an dich. Wo siehst du die Seattle Seahawks? Sie haben starke Skillplayer. Kenneth Walker, sehr starker Runner. DK Metcalf, Tyler Lockett, Jason Lake und Tomlinson hat dazu geführt, dass sie an 16 keinen Guard nehmen müssen. Im Endeffekt, weil sie haben ein gutes Tackle-Duo, sie haben jetzt Erfahrung auf Guard mit Lake und Tomlinson nochmal geholt und sie haben mit Geno Smith, ich sag mal, den typischen Platz 11 Quarterback, der wahrscheinlich nun mal ist, und haben mit Sam Howell einen jungen, kompetitiven Backup, der sich nochmal beweisen will. Aber ich sag mal so, fällt J.J. McCarthy an 16, hält dich Sam Howell eigentlich von nichts ab, oder?
Nein, das nicht. Aber Seattle sollte vor allem den Blick in die Zukunft richten und das Gegenteil von dem tun, was wir gerade den Cardinals geraten haben. Seattle muss Draftpicks sammeln, und zwar frühere Draftpicks. Momentan ist ja so, wir haben das gesagt, ab Runde 4, 5 fällt der Draft ab. Da kriegst du wohl noch Wide Receiver, aber dann wird es halt woanders auf jeden Fall dünn. Und da haben sie viele Picks, die sie eigentlich gar nicht unbedingt brauchen. Sie müssen noch in den ersten 3 Runden müssen sie noch Möglichkeiten sammeln. Und ich kann mir vorstellen, dass Teams wie die Chiefs oder die Bills nicht an 27, 28, 32 und so sitzen und darauf warten, dass die Wide Receiver zu ihnen fallen, die sie so dringend brauchen, sondern dass sie dieses Jahr auch einfach mal dafür was reingeben. Und Seattle könnte ein Partner sein, der an der Stelle zuhört und sagt, hey, wir haben sowieso gerade den Trainer gewechselt. Wir beenden hier eine Ära und starten jetzt eine neue. Und die machen wir damit, dass wir uns ein paar junge Spieler holen. Und wenn du dann, sage ich mal, mit den Chiefs den Deal machst, du bist an 32 dran, du holst dir mit Dejean einen Defensive Back, der vorwiegend aber Cornerback spielen wird, der für die Cover 3 gemacht ist. Also das, was Seattle eigentlich immer gerne spielen will. Das ist ein Seahawks-Corner, das kann man so sagen. Und der würde da gut hinpassen. Du hättest dann aber obendrein eben noch einen Second-Rounder. Du hättest nächstes Jahr noch einen Second-Rounder, der dir Spielraum gibt, um dann vielleicht auch die Quarterback-Frage zu forcieren, wenn sie dieses Jahr nicht beantwortet wird. Natürlich hält dich das nicht davon ab. Und ich glaube, Seattle ist auch in dem Markt, dass sie sagen, einen der Late-Rounder werden wir schon ausgeben, Aber da reden wir jetzt nicht unbedingt von ihrem einen First-Rounder und ihrem einen Drittrunden-Pick, sondern von einem der späteren Möglichkeiten, die sie dann haben. Weil den kannst du für einen Quarterback dann nochmal geben. Da ist dann eh nicht mehr viel los im Draft.
Kommen wir zu den Los Angeles Rams. Letztes Jahr 10-7, Platz 2. Ich sage immer noch eine riesige Überraschung. Ausgeschieden in den Wildcard-Games gegen die Lions. Du hast es gerade gesagt, ab Pick 90, ab Pick 100 fällt dieser Draft ab. Das ist den Rams aber relativ egal. Sie haben einen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, zwei Drittrunden-Picks, zwei Fünftrunden-Picks, vier Sechstrunden-Picks und einen Siebtrunden-Pick. Sie haben Tre'Davious White geholt, sie haben Cameron Kerr geholt, sie haben Jimmy Garoppolo geholt, sie haben Darius Williams geholt, sie haben Jonah Jackson geholt, sie haben Coley Parkinson geholt, sie haben Carson Wentz abgegeben, sie haben Arkham abgegeben, sie haben Jonah Williams abgegeben, sie haben Jordan Fuller abgegeben und Raheem Morris abgegeben. Bei den Rams weiß man immer nicht so richtig, was machen die anders als andere Teams, weil Cooper Kupp, Paku Nacua, alles später gedraftete Spieler als beispielsweise so außerhalb der ersten Runde, die einfach eingeschlagen sind. Und wir sehen hier auch diese Fokussierung auf die Interior Line. Oder sagst du, die Rams werden alles dafür tun, einen Ersatz für Aaron Donald zu finden, der nun mal jetzt nicht mehr da ist?
Ja, sie haben ja letztes Jahr auch dann Kobe Turner eigentlich, so hoffen sie zumindest, den Nachfolger. Denke, für die D-Line kann aber trotzdem was gehen. Defensiv sehen wir die Picks wahrscheinlich eher in der Front 7 in diesem Jahr. In der Offensive kann auf Tackle was gehen. Ist aber sicherlich auch interessant, was sie mit der Quarterback-Frage machen. Stafford ist nun wirklich nicht mehr der Jüngste. Und hier ist man wirklich in einem Szenario, wo man einen Quarterback dahinter aufbauen könnte. Für das passende Sean McVay-System. Sie haben den Vorteil, sie haben vier Picks in den ersten drei Runden. Das ist wichtig in diesem Draft. Das wissen sie auch. Da gehen sie strategisch schlau ran. Denn ja, diese Late-Round-Gems, das ist zwar immer nett und darüber kann man auch gute Schlagzeilen machen, aber da ist natürlich auch viel Glück dabei. So, wenn sie in Nacua den Nummer 1 Receiver oder den besten Receiver der Draftklasse gesehen hätten, dann hätten die Rams den nicht in der fünften Runde gedraftet. Es gab viele Fragezeichen bei Nacua, warum man ihn später draften musste. Die Rams haben dann ihre Hausaufgaben gemacht, hatten auch die richtigen Kontakte über Cup zum Wide Receiver Coach und den Vorteil haben sie für sich ausspielen können. Ja, sie gehen im Draft alles so ein bisschen anders an, indem zum Beispiel auch der GM sich in der Regel vom Combine fernhält und dort eher ganz, ganz viel Tape schaut und nochmal Gespräche mit seinen Scouts führt, um eben, sage ich mal, die Anzahl der Spieler, die er gesehen hat oder über die er was weiß, größer zu haben. Also das Big Board der Rams ist einfach größer als das vieler Teams. Das würde ihm aber, glaube ich, in diesem Draft nicht viel helfen, weil das Big Board generell einfach nicht groß ist. Ja, schwierig tatsächlich, was die Rams machen. Also, sie sind für mich ein Team, was, wenn einer dieser Quarterbacks fällt, was du machen kannst in Runde 1. Ne? Du kannst auf Offensive Tackle gehen und sagen, wir bauen den Tyler Guyton auf. Das ist eine Option. Du kannst auch auf Edge gehen, wenn diese Spieler tatsächlich fallen, wenn die Qualität so nicht gesehen wird und die Top-Teams sich eher mit anderen Spielern verstärken. Sehe ich gerade nicht. Ich glaube eher, dass die Edge-Klasse dann bereits ausgedünnt ist, weil der Run darauf, denke ich, so ab rund um Platz 10 losgehen wird und dann sind halt nicht viele da. Da werden sie wahrscheinlich leer ausgehen. Aber es wird eher ein Pick, sage ich mal, der weniger sexy ist, wenn wir jetzt an die erste Runde denken. Also es wird jetzt wahrscheinlich kein Wide Receiver werden oder ein Running Back.
Ja, Running Backs in der ersten Runde, das ist immer noch so eine Sache. Das ist, finde ich, auch immer noch nicht salonfähig, auch wenn die Lions letztes Jahr damit Erfolg hatten. Weil der Erfolg wird sich auch erst in den nächsten 2-3 Jahren dann hinterher bemessen, wie erfolgreich das wirklich war. Wir kommen zu den San Francisco 49ers. Letztes Jahr 12-5, Platz 1 und im Super Bowl gestanden gegen die Kansas City Chiefs. Die haben einen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, drei Viertrunden-Picks, einen Fünftrunden-Pick, zwei Sechstrunden-Pick und einen Siebtrunden-Pick. Sie haben ja natürlich ihr All-Star-Team zusammen gehabt. Sie haben es jetzt ein bisschen umgestellt, aber trotzdem ja gute Zu- und Abgänge gehabt. Also wir reden hier von Rocky Sin, Erin Sorber, Patrick Taylor, Joshua Dobbs, Brandon Parker, Zeke Turner, Isaac, Joadum, Malik Collins, Devondre Campbell, Jordan Elliott, Leonard Floyd und Retur Cross-Matos. Und abgegeben haben sie Randy Gregory, Sebastian Joseph Day, Chase Young, Aaron Burks, Ray-Dre McLeod, Clarin Farrell, Charlie Warner, Eric Armstead, Javon Kinlaw, Sam Darnold und Isaiah Oliver. Und natürlich ist diese Front 7 ausgedünnt. Aber du bist halt immer noch in der Situation, dass du offensiv Brock Purdy auf einem günstigen Vertrag hast, jetzt mit Joshua Dobbs einen spannenden Backup hast. Du hast McCaffrey, Samuel, Ayuk, Kittle. Du hast immer noch mit Trent Williams wahrscheinlich den besten O-Liner. Du hast in der Defense Leonard Floyd, der, glaube ich, underrated ist. Du hast Nick Bosa und Javon Hargrave. Du hast mit Retur Cross-Matos jemanden, wo ich sage, der hat Potenzial. Du musst halt sehen, was ist mit Greenlaw. Du musst sehen, was machst du auf Cornerback. Aber wo verpflichten sich die San Francisco 49ers? Weil setzen sie ihre Priorität dann doch auf O-Line? Also klassisch, wir bilden sozusagen auch die Offense wieder, dass wir da, wo wir eine Schwächung letztes Jahr gemerkt haben, dass wir da einfach drauf eingehen. Oder machen die wieder irgendwas Fancyes und sagen, okay, ich trade jetzt hoch und Trey Lance ist mein Mann.
Ich glaube tatsächlich, dass den 49ers das letztes Jahr ziemlich gestunken hat, dass die Offensive Line nicht da gewesen ist, wo sie sie auch brauchen. Also klar, sie waren Super Bowl-Team, sie waren das beste Team der NFC und es hat ja nicht viel gefehlt, wie wir alle wissen. Ging es in die Verlängerung und ich denke aber so für den nötigen Punch für die Offensive Line was zu tun, ist da der richtige Weg, gerade auf Right Tackle, wo doch einiges im Draft auch geht. Interessant ist dabei die Frage, was passiert mit Brandon Ayuk? Er ist ja vermeintlich auf dem Trade-Block. Ich glaube, wir können uns ziemlich sicher sein, wenn die Steelers bereits das angeboten hätten, was den 49ers gefällt, dann wäre Ayuk bereits geshoppt. Das scheint aber gerade nicht der Fall zu sein. Trotzdem halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er weiterhin gehen kann und dass die 49ers sich einen zusätzlichen First-Round-Pick holen, sich mit dem zweiten dann einfach wieder einen Wide-Receiver holen, der ihnen vielleicht besser steht. Lad McConkey zum Beispiel. Mit dem ersten Pick dann aber eben auf die Offensive Line gehen, denn eigentlich musst du, wenn du einen dieser Top-Right-Tackle oder vielleicht auch einen starken Center haben willst, dann musst du wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne sein. Da reicht die 31 nicht. Und das wäre schon was den 49ers echt helfen würde. Also ich denke gerade von diesen Right-Tackles, Latham ist natürlich ein Run-Blocker, der den 49ers gut stehen würde. Fuaga auf jeden Fall, der da gut hinpassen würde. Aber die müssen dann halt noch da sein. Und die können nur da sein, wenn die 49ers ein bisschen weiter nach vorne gehen. Auf den Wide Receiver können sie warten, wenn der Trade nicht zustande kommt. Aber wenn Brandon Ayuk bleibt, ist das wahrscheinlich gar nicht das große Need. Es kann dann aber eben passieren, dass an 31 auf Tackle dann schon die zweite Reihe geht. Ne? Und da müssen sie strategisch das, glaube ich, klug angehen. Also Uptrade halte ich nicht für ausgeschlossen. Beziehungsweise Uptrade eher in dem Sinne, dass sie einen Spieler abgeben. Und damit nach vorne kommen.
Kommen wir zu AFC West. Kommen wir zu den Los Angeles Chargers. Letztes Jahr eine der Enttäuschungen der Saison. So kann man das, glaube ich, sagen. 5-12, Platz 4 in der AFC West. Sie haben einen Erstrundenpick, einen Zweitrundenpick, einen Drittrundenpick, zwei Viertrundenpicks, einen Fünftrundenpick, einen Sechstrundenpick und zwei Siebtrundenpicks. Sie haben viel abgegeben. Sie haben aber erstmal geholt. Ben Mason, Christian Fulton, Troy Dye, Denzel Perryman, Puna Ford, das ist eine gute Verpflichtung, Bradley Boseman, Hayden Hurst, Will Disley, Gus Edwards. Sie haben einen neuen Head Coach mit Jim Harbaugh. Sie haben einen neuen OC mit Greg Roman und einen neuen DC mit Jesse Minter. Abgegeben haben sie Austin Johnson, Will Greer, Will Clapp, Jalen Hawkins, Mike Williams, Michael Davis, Keenan Allen, Armin Okboboringa, Jared Everett, Eric Kendricks, Austin Aguilar, Kenneth Murray und ihren OC Kellen Moore sowie Brandon Staley als Head Coach. Sie haben Oder so, gehen wir es mal so. Was tust du, wenn Joshua Palmer und Quentin Johnson deine stärksten Receiver sind?
Dann gehst du auf Wide Receiver, würdest du sagen, ne?
Und ist nicht Malik Nabers der perfekte Ersatz für Keenan Allen im Slot? Wenn du Quentin Johnson als sowieso als Ex-Receiver
ja, gesehen hast. Das kann schon passen. Aber machen wir uns nichts vor, das wird nicht passieren. Oder?
Was meinst du? Also ich finde es nicht unwahrscheinlich, weil ich persönlich muss jetzt sagen, es gibt jetzt natürlich immer eine Änderung. Die letzten 2 Jahre haben die Chargers die Offseason immer gewonnen. Und wir waren eigentlich immer so ein Hype-Team, wo man gesagt hat, ja, den trauen wir was zu. Das hat Jim Harbaugh schon mal geschafft. Dieses Jahr guckt man sich dieses Team an und sagt sich, weiß ich nicht. Ja. So, und jetzt fragst du dich eigentlich nur, holen sie einen Receiver oder holen sie einen Tackle?
Die holen den Tackle. Also es ist folgendermaßen, was du halt aus dem Chargers-Lager oder vielmehr von Leuten hörst, die Jim Harbaugh nahestehen, ist, Harbaugh hat in Michigan in den letzten Jahren gelernt, es gibt ein paar Spiele im Jahr, wo dein Quarterback dir das Spiel gewinnen muss. Und die meiste Zeit muss das Team das einfach richten. So, also Justin Herbert soll nicht mehr dieser YOLO-Spieler sein, der einfach in jedem Spiel richtig was reinledern muss. Und dann gewinnt man am Ende vielleicht die Spiele oder ist eben so auf Messerschneide, sondern die Dinger, die du halt einfach packst, also die Punkte, die die Chargers über das Jahr immer liegen lassen haben, die will Harbaugh mit seinem Team einfach mitnehmen, indem sie eine stabile Defense haben, indem eine Offensive Line ihnen einfach eine Baseline gibt, die du nicht schlagen kannst, wenn du nicht Mahomes heißt. So. Wenn du gegen Mahomes spielst, brauchst du Justin Herbert. Und mit bestmöglichen Waffen. Die hast du vielleicht in Jahr 1 noch nicht. Aber diese Basis, um all diese Spiele zu gewinnen, die du einfach gewinnen kannst, weil der Kader diese Qualität hat, und dass du nichts mehr liegen lässt, die willst du jetzt als erstes schaffen. Und ich glaube, wir können uns verdammt sicher sein, dass, also wir sehen Mock-Drafts, in denen wird halt in der ersten Runde an 5 immer ein Wide Receiver zu den Chargers gegeben. Und das sind natürlich Mock-Drafts, die gucken auf das Draft-Need, das ist offensichtlich. Natürlich brauchen die Chargers einen Wide Receiver. Wenn man aber die Psychologie von Jim Harbaugh und seine Herangehensweise, wie er Teams aufbaut, versteht und sich auch anguckt, was er in den letzten Jahren in Michigan gemacht hat, und auch vorher bei den 49ers, dann wissen wir alle, dass da nicht sein Hauptaugenmerk drauf liegt, sondern der wird sagen, ich hole mir an Tag 2 einen Running Back und wenn Blake Corum noch da ist, hole ich mir wahrscheinlich sogar genau den, weil das ist mein alter Michigan-Junge, der mir bereits gegen die Buckeyes immer die Kohlen aus dem Feuer geholt hat und das jetzt bei den Chargers halt einfach weiter durchzieht. Und dafür brauche ich einen Offensive Tackle. Beziehungsweise eine Offensive Line. Und machen wir uns mal nichts vor. Du bist ein Head Coach, der ist jetzt schon lange in der NFL und im College Football. Und der sieht bei den Pro Days Joe Alt. Und er will den nicht draften? Das ja, ist so. Die wollen den haben. Ne?
Mir persönlich gefällt es gut, weil ich habe eine Dynasty Fantasy Liga und ich habe Quentin Johnson.
Ja, und der wird halt seine Spiele dann haben. Ne? Und ich sag mal, solche Coaches wie Jim Harbaugh, Bill Belichick, der jetzt halt ja, im Ruhestand ist, die schätzen den Wert eines richtig starken Offensive Tackles, der dir 10, 15 Jahre lang dort die Position spielen kann. Wir sehen das ja bei den 49ers, wie wichtig und gut so ein richtig elitärer Left Tackle ist. Und Joe Alt ist genau dieses Format. Also wenn der an 5 da ist und Harbaugh macht das nicht, fresse ich einen Besen, sag ich ganz ehrlich. Also Downtrade, okay, weil er sagt, ich nehme noch mehr Picks, weil ich dieses Team halt erstmal aufbauen muss, weil er hat so viele Spiele abgegeben, die ihm nicht passen und er will jetzt einfach vielleicht auch so Locker-Room-Guys holen, also Spieler, die sein Mindset haben und das verkörpern und das auch mit ins Training bringen, dass er sagt, ich nehme dann lieber noch ein paar Zweit- und Drittrunder, damit ich mir da solche Spieler holen kann, die den anderen vielleicht auch mal in den Hintern treten, dass es halt Wettbewerb gibt, aber wenn er an 5 bleibt, wenn Marvin Harrison noch da ist, aber das haben wir jetzt klipp und klar gesagt, das wird nicht der Fall sein. Nein. Die Chargers, ich glaube, die Chargers sehen Joe Alt besser als Marvin Harrison. Deswegen nehmen die den sogar noch vor Marvin Harrison. Und dann werden wir alle wieder uns darin bestätigt sehen, dass Harbo vielleicht aus der Zeit gefallen ist.
Ey, weißt du, wer aus der Zeit gefallen ist? Greg Roman. Und den haben sie jetzt auch sie. Das ist eigentlich die eigentliche Verpflichtung, die ich nicht verstehe. Den Rest, das konnte ich alles nachvollziehen. Aber Greg Roman heutzutage noch in der NFL? Ich bin gespannt. Kommen wir zu den Denver Broncos. Platz 3 in der Division, 8 und 9 gewesen. Sie haben einen Erstrundenpick, einen Drittrundenpick, einen Viertrundenpick, drei Fünftrundenpicks und zwei Sechstrundenpicks. Sie haben gestern noch Zach Wilson verpflichtet. Alle Russell Wilson-Fans oder alle schwäbischen Denver-Fans freuen sich, weil sie das Jersey weiter tragen können. Sie haben so viele Zugänge und Abgänge, dass wir die hier gar nicht alle aufzählen können. Also das würde tatsächlich die Folge sprengen. Ich sage deswegen nur die Abgänge. Basie, Kerry Vincent, Vaughn Miller, Joyce Freeman, Adam Pretease, Trey Marshall, Trinity Benson, Jahuan James, Nick Vanette, Will Park und DeMarcus Walker sowie Jerry Jeudy per Trade. Dein Quarterback-Duo heißt Jared Stidham und Zach Wilson. Dein zweitbester Receiver ist jetzt Josh Reynolds. Ja, du hast Marvin Mims. Ja, der gefällt mir noch, sage ich jetzt mal. Und Courtland Sutton gefällt mir auch immer, ist aber keine Eins. Du hast einen überteuerten Right Tackle und der Rest deiner O-Line ist auch nur okay. Und in der Defense hast du...
einen überteuerten Right Tackle, sagt er jetzt. Ich erinnere mich noch letztes Jahr an
die Agency. Ja, ist definitiv so. Damals habe ich schon gesagt, er ist teuer, aber gut. Dieses Jahr sage ich, naja. Jetzt sage ich überteuert. Sie haben mit Patrick Surtain einen Cornerback, wo ich sage, der ist elitär. Und damit ist er quasi der, auch wenn ich DJ Jones und Zach Allen schätze, der einzige elitäre Spieler in dieser ganzen Franchise. Was machen die Denver Broncos? Weil sie haben kein Geld und sie haben eigentlich keine Picks. Jedenfalls keine wertigen Picks.
Ja, sie haben den 12. Ne? Der ist natürlich nicht schlecht. Ja.
Aber das da ist einer. Das ist einer. Und danach haben sie den 76. Pick.
Dann kommt halt nichts mehr. Also, was wir sicher sagen können, Denver wird für einen Quarterback nicht hochtraden. Das ist vielleicht, also, das ist einfach in der Situation, in der Denver gerade ist, nicht dran. Nehmen sie an 12 einen Quarterback, wenn er ihnen zusagt. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Wahrscheinlicher ist natürlich auch da zu versuchen, den Downtrade zu machen, erstmal wieder Picks zu sammeln, zu gucken, denn du hast einfach viele Baustellen auch in diesem Team. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, so ein Sean Payton, der fand halt Drew Brees auch cool, der mag vielleicht solche Bo Nix, Michael Penix Quarterbacks, ne, und sagt sich halt so, ja, wer weiß, vielleicht forciert er das auch und macht das direkt an 12, wenn er den Downtrade nicht kriegt, ne, und nimmt einen von den beiden, das wäre schon eine Überraschung. Wenn es am Ende aufgeht, ist egal, dass er ihn erste oder zweite Runde geholt hat, sage ich ganz ehrlich. Dann
ich,
ist sag, schon
ich mag Bo Nix, aber er ist für mich kein Erstrunden-Quarterback. Nee. Aber ich finde, Bo Nix tatsächlich ist ein spannendes Prospekt.
Ja, ich meine, wenn er den Downtrade macht und dann Bo Nix holt, und dann sieht es natürlich schöner aus. Aber wenn Bo Nix Starter ist für 10 Jahre, dann spielt es keine Rolle, ob die ihn jetzt an 12 genommen haben oder ob er den Downtrade noch gemacht hat. Ne? So, das will ich damit nur sagen. Wahrscheinlich ist der Aufschrei groß, wenn die Broncos an 12 Bo Nix holen. Und es sieht aber ganz anders aus, wenn Nix dann gut spielt. Und wenn er nicht gut spielt, dann hat auch der Downtrade nichts gebracht, weil letztendlich ist dann auch der zweite Pick natürlich futschi. So, das bringt natürlich auch nichts, dass du dann den Nix da rangeholt hast. Also im Endeffekt werden die Broncos wahrscheinlich aus Sicht der Experten viel falsch machen, das sage ich jetzt schon mal an, weil alle wünschen sich halt den Downtrade, der Spieler, den sie an 12 kriegen, wird wahrscheinlich nicht die Qualität haben, weil dann sind alle Blue-Chip-Player weg, hochtraden können sie nicht, also eigentlich eine vertrackte Situation, aber sie werden wahrscheinlich einfach den bestmöglichen Spieler holen an der Stelle, an der sie dann dran sind. Und wenn das per Downtrade möglich ist und sie den Trade-Partner finden, dann gerne. Aber das können sie ja noch nicht sagen. Da gehört ja auch was dazu. Die Raiders werden mit ihnen den Deal nicht machen an 13. Die werden sich sagen, na gut, wir werden euch das nicht noch versüßen, dass ihr den Quarterback nicht an 12 nehmt, dass wir ihn dann haben. Das wird man echt abwarten müssen.
Kommen wir doch genau zu den Las Vegas Raiders. 8-9, Platz 2 im letzten Jahr. Die haben einen Erstrundenpick, einen Zweitrundenpick, einen Drittrundenpick, einen Viertrundenpick, einen Fünftrundenpick, einen Sechstrundenpick und zwei Siebtrundenpicks. Es ist ein Team, was ich ehrlich gesagt, also in der NBA spricht man von Tanken. Bei den Las Vegas Raiders weiß ich noch nicht, was die machen. Die haben geholt Alexander Mattison, Harrison Bryant, Christian Wilkins, sehr teuer, Gardner Minshew und Luke Getsy als OC. Sie haben als Abgänge Tyler Hall, Brandon Parker, Jerry Tillery, Jimmy Garoppolo, Austin Hooper, Amik Robinson, Jermaine Olumanua, Josh Jacobs und Bilal Nichols. Wird es das Jahr von Samir Wright? Wann traden sie Devonta Adams? Ist Michael Mayer der neue Star-Tight-End, den sie sich wünschen? Fragen über Fragen. Was machen die Raiders?
Ja, Fragen über Fragen, gehen wir es doch mal durch. Also ich glaube, auf Running Back können die Raiders was machen, sind aber, es ist halt schwierig vorherzusagen, wieso das Mindset des neuen Coaches ist und des neuen Regimes. Ne? Geht man das eher konservative an, setzt man wieder auf den guten Running Back oder ist man eigentlich froh, dass Josh Jacobs die Gehaltskasse jetzt nicht großartig belastet und sagt sich, mit einem gemischten Backfield und vielleicht holen wir uns noch einen Rookie mit rein in den späteren Runden. Da sind ja Picks da. Da sind wir eigentlich ganz zufrieden mit. Ne? Und ich finde, Madison als 2 und nicht als 1 ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Wenn du da noch einen mit in diesen Mix mit reinbringst, sind die Raiders da, glaube ich, ganz gut bedient. Ne? Grundsätzlich muss ich auch sagen, hat dieses Team ja schon einige Stellen ganz gut besetzt. Ich finde, die Offensive Line ist ganz ordentlich. Auch hier lässt sich aber noch ein Upgrade finden. Whitehair ist da sicherlich nicht die Option, den Chicago jetzt eigentlich aufgrund des Ruhestands gehen lassen hat. In dem sehe ich keinen Starter mehr. Der ist vielleicht dann noch eine Swing-Option. Also da sollte man eigentlich noch nachlegen. Du bist auf Quarterback nicht gut besetzt. Da möchtest du was machen. Das Thema Jaden Daniels hat sich, glaube ich, erledigt. Ne? Die Verbindung haben wir ja immer wieder hergestellt. Das habt ihr, würde ich behaupten, auch in Deutschland bei uns als erstes gehört, dass diese Verbindung zwischen Jaden Daniels und seinem Headcoach halt da ist, dass er ihn damals rekrutiert hat. Jetzt ist das mittlerweile von allen breit getreten worden, ist aber mittlerweile auch einmal nicht mehr realistisch, denke ich, dass Jaden Daniels per Uptrade zu bekommen ist oder dass die Raiders das forcieren werden. Ja, im Prinzip kannst du vieles machen. Du kannst Max Crosby eine Unterstützung geben. Du kannst, wie gesagt, du kannst den Quarterback holen mit deinem ersten Pick. Downtrade ist möglich.
Ist das der Moment, wo wir dieses Team einreißen? Max Crosby traden, Devonta Adams traden?
Nee, das sehe ich nicht. Also ich würde tatsächlich Davante Adams, was ist noch sein Wert tatsächlich? Also was bekommst du auf dem Markt noch für ihn? Und dann kannst du ihn, finde ich, gerade mit einem jungen Quarterback auch einfach behalten, weil du brauchst ja einen Veteran Wide Receiver für einen jungen Quarterback. Und das sehe ich halt nicht, weil der Gegenwert wird nicht da sein. Und Max Crosby weggeben, ja, dann gibst du deinen besten Defender weg, den du auf dem Markt nicht kriegen wirst. Also im Endeffekt hat man mit Mac damals genau das gemacht. Und die Raiders hatten zwar viele Draftpicks, die sie daraus bekommen haben, aber gebracht hat es ihnen nichts. So, Mac war weg, die Fans waren sauer und das war's. Und mit Max Crosby macht man im Prinzip dasselbe nochmal. Du gibst ihn ab, du bist definitiv schlechter, hast eine Baustelle, die du nicht mit Draftpicks füllen kannst, weil selbst ein Top-10-Pick im Draft gibt dir ja nicht die Garantie, einen Spieler nach diesem Format nochmal wiederzukriegen. Und er steht halt auch für die Raiders. Also das können sie nicht machen. Wie gesagt, dann eher die Verstärkung für ihn. Ne? Und dann sind alle Optionen auf dem Tisch. Du kannst einen Offensive Tackle für die Line holen. Du kannst einen Corner holen. Das ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, die Edge-Verstärkung sehe ich auch in Runde 1 wegen mir, ne? Dass man da wirklich sagt so, hey, dafür habe ich ja auch oft gesagt in der Beschreibung der Positionsgruppe Edge, da sind dieses Jahr von diesen First-Roundern, die da gerade immer gelistet werden, viele dabei, die sehe ich eher als Nummer 2 im Team. Und dann finde ich die aber mega stark. Und wenn du so ein Jared Verse zum Beispiel mit Max Crosby zusammenbringst, dann macht das beide nochmal so viel besser. Verse als eins, so isoliert, der einfach Double-Teams ständig schlagen muss, sehe ich nicht die Durchschlagskraft. Kriegt er aber das One-on-One und Max Crosby auf der anderen Seite das Double-Team, dann sind beide sehr gefährlich. Also das können die Raiders zum Beispiel an der Stelle machen, wenn er noch da ist. Wie gesagt, ansonsten sehe ich aber auch Corner, ich sehe den Offensive Tackle, Wide Receiver, du kannst im Prinzip alles machen.
Kommen wir zum Abschluss an zu den Kansas City Chiefs, dem Super Bowl Champ, 11-6 und die Division gewonnen. Die haben den Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, einen Viertrunden-Pick, einen Fünftrunden-Pick, zwei Fünftrunden-Picks und einen Siebtrunden-Pick. Geholt haben sie ganz viel, abgegeben haben sie nicht so viel. Sie haben Carlos Hyde abgegeben, sie haben Mark Fields abgegeben, Josh Cantwell, Alan Bailey, Dante Johnson, Spencer Ware, Eric Murray, Dylan Gordon, Jordan DeVue, Justin Houston, Chris Conley, Demetrius Harris, Dee Ford, Steven Nelson und Mitch Morse. Ich habe gerade...
Ja, was denn?
Weißt du, was ich gerade gemacht habe?
Was denn?
Du wirst mich richtig auslachen. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe gerade die Abgänge von 2019 vorgelesen.
Ah, cool. Aber das hast du nicht schon die ganze Zeit gemacht, ne? Weil da höre ich tatsächlich immer nicht so ganz genau zu und bereite mich im Hintergrund schon auf meine Rede vor.
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe mich nämlich gerade die ganze Zeit gefragt, also weil bei manche Zugänge hast du ja im Kopf und manche Abgänge auch. Und ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, Le'Jarius Sneed werde ich gleich vorlesen. Den haben sie an die Titans abgegeben. Wann kommt denn der jetzt? Und sie haben zusätzlich noch Mike Edwards, Willie Gay, Nick Allegretti und Tommy Townsend abgegeben. Geholt haben sie Wentz, also Carson Wentz, Marquise Brown und Irv Smith. Und das war's nämlich. Da ist nämlich gar nicht so viel passiert. Aber das, was sie geholt haben, finde ich eigentlich sehr passend. Ich finde, Marquise Brown ist eine super Verstärkung. Aber ich frage mich, dein Left Tackle heißt im Moment Wanya Morris oder Godwick. Du hast Marquise Brown geholt. Ist es nicht klar, dass die Chiefs jetzt sagen, okay, ich hole mir jetzt einen Tackle? Oder sagst du, naja, also ich bin schon dafür, dass sie neben Marquise Brown noch eine zusätzliche Waffe brauchen, obwohl sie natürlich immer Travis Kelce haben und Rashee Rice ja super funktioniert hat.
Ja, das wäre der erste Gedanke, den man hat bei den Chiefs, ne, dass sie einen Offensive Tackle draften an 32 und halt den Left Tackle und dann nach vorne sehen. Schließlich haben sie auch in den letzten Jahren mit Javon Taylor und Orlando Brown und so, sehr mehr einige Projekte gehabt, sage ich mal. Und auch Javon Taylor ist ja nicht auf Right Tackle jetzt gefestigt. Also im Prinzip kannst du ja auch auf beiden Positionen dir den neuen Offensive Tackle vorstellen. Aber lass mich einmal das Szenario bauen, was ich mir bei den Chiefs vorstellen kann. Ich habe ja gesagt, die Chiefs und die Bills für mich Teams, die für einen Wide Receiver vortraden. Und ich sage, die Chiefs können so bold sein, die können für einen der Top 3 Wide Receiver vortraden. Wir reden hier dann nicht mehr von 12, 13, 14, 15, sondern von 7, 8, wo du hintradest. So. Da müssen die natürlich richtig was für raushauen, dass sie das machen. Weil das Team, was da vorne pickt, muss da auch weg wollen. Jedes Team, was da vorne pickt, weiß, auch Future Picks von den Chiefs sind eher wieder späte, ne? Die werden nicht plötzlich aus dem First Rounder, wird plötzlich kein mittlerer First Rounder 2025, sondern du kannst das erwarten. Aber wenn du Mahomes jetzt so eine Wunderwaffe da in die Hand gibst.
Über wen denkst du nach? Das ist ja das Frage. Wen willst du da sehen? Von den drei Top-Receivern, wen willst du bei den Chiefs sehen?
Ja, wir sind ja beim Speed, bei Malik Nabers auf jeden Fall und bei Rome Odunze nochmal bei einem anderen Wide-Receiver-Typen. Ich bin jetzt mal bei Nabers. So. Nabers ist der Speedy, der zu Mahomes passt, den sie mit Hill hatten. Ne? Und sie wissen genau, wie krass diese Offense ist, wenn du so einen schwer zu verteidigenden Wide Receiver mit in dieses Team reinpackst. Und dann ist alles andere ja auch, ich meine, klar, du hast dann die Offensive Line vernachlässigt. Die Defense ist vielleicht nicht mehr komplett auf dem Niveau wie letztes Jahr. Aber sind die Chiefs nicht alleine mit diesem Move, wenn der aufgeht, automatisch in den nächsten Jahren weiterhin im Super Bowl-Fenster, bis Neighbors praktisch aus seinem Rookie-Deal rausfällt?
Richtig, klar. Und da musst du ja schon sehen, ist Travis Kelce dann nicht schon zu alt?
Genau.
Also dann
in dem Moment. Dann kannst du Neighbors halt bezahlen, ne? So.
Genau.
Da gehört viel Mut dazu, aber ich finde, in dem Wissen, dass man in den letzten Jahren gut und den Super Bowl gespielt hat und den auch ein paar Mal gewonnen hat, sogar zweimal nacheinander, kannst du so eine Entscheidung halt auch treffen und sagen, ganz ehrlich, es ist uns ganz egal. Solange der Gegner Mahomes und seine Receiver nicht stoppt, kann er sowieso nichts machen. Und das haben die Chiefs aus der letzten Saison gelernt. Wir sind ja so schon gut genug für diese Liga. Wenn wir das machen, sind wir nicht zu schlagen. Und dann ist egal, was wir hinten raus noch an Draftpicks haben. Das machen wir jetzt einfach. Weil
was machst du da? Gibst du da deinen ganzen Draft-Jahrgang für ab? Also was um von 32 auf 7 zu kommen? Was ist denn da ein Preis?
Ja, müssen wir jetzt mal durchspielen, ne? Ist natürlich nicht ganz so einfach.
Ja, also ist da ein zukünftiger First-Rounder auch dabei?
Unbedingt.
So.
Geht ja gar nicht anders. Vor allem, weil du ja damit rechnen musst, das ist ja kein mittlerer, ne? Wir reden hier von einer Lücke. Wahrscheinlich wirst du den diesjährigen und die nächsten beiden First-Rounder weggeben müssen.
Und dann ist halt die Frage, wie viele Wide-Receiver-Uptrades sind im Endeffekt gut gealtert?
Julio Jones ist das perfekte Beispiel dafür. Die Falcons haben das damals gemacht. Von 27 war das, glaube ich, damals vor an 8 für Julio Jones. Obwohl sie mit Roddy White bereits eine Nummer 1 hatten, ging gut aus. Stand nachher im Super Bowl.
28-3, ich erinnere mich. Aber das ist mir geht es um die Beispiele. Und ich glaube, mein schlagendes Argument ist ja, also persönlich würde ich halt immer sagen, ist mir scheißegal, was die anderen früher nicht hingekriegt haben. Die hatten auch nicht Patrick Mahomes.
Also, der Typ, die haben das ja
halt
gerade
in den Playoffs halt immer ein Level. So.
Wir haben das ja gerade durchgedröselt. Natürlich kannst du auch weiter hinten Brian Thomas oder sowas nehmen, ne? Und das sind auch alles gute Leute. Aber das hebt dich halt auf ein Level, wo du sagst, jetzt versucht mal was, ne? So, das ist einfach die nächsten 4 Jahre dann deine Baseline. Und ich glaube, davor fürchten sich viele Teams, dass die Chiefs diesen Deal machen mit einem Team aus der NFC wahrscheinlich. Also vielleicht sind es sogar die Falcons, die damals den Julio Jones-Deal gemacht haben, die dazu bereit sind, die sagen, ey, 3 Future First-Rounder, auch wenn wir sind dann immer am Ende der ersten Runde nochmal dran. Puh, da können wir, glaube ich, echt was mitmachen. Das gibt uns so viel Spielraum. Das können die sich gut vorstellen. Und die Chiefs, die können die nächsten 2 Jahre auf ihre First-Rounder einlassen. Wenn dieser Wide-Receiver-Move aufgeht, wird das keine Rolle spielen. Werden sie immer vorne dabei sein. Und machen wir uns nichts vor, wenn du vorne mitspielst, kriegst du in der Free Agency auch nochmal ganz andere Spieler. Dann kriegst du vielleicht mal den Veteran-Tackle, der dir gerade fehlt. Den wirst du dieses Jahr nicht kriegen und dann ist das Projekt One Year Morris vielleicht auch eins, was man einfach mal ein Jahr machen muss, was jetzt aber auch nicht eine Vollkatastrophe ist, sage ich ganz ehrlich.
Vielleicht schaffst du es ja, deinen eigenen Zweitrunden-Pick nochmal zu halten. Dann kannst du da vielleicht ja auch einen Tackle holen, den du zumindest starten lassen kannst.
Der wahrscheinlich aber gar nicht mal eine bessere Quali als Wanya Morris hat, denn auch das ist ja das Projekt dann, was du an der Stelle draftest. Ja. Und dann kannst du es halt auch mit dem Spieler versuchen, der seit 2 Jahren schon bei dir im Team ist. Und den aufbauen. Ne? Niang ist ja auch noch da, wenn er dann mal fit ist. Ja. Auch nochmal ein Spieler, den man sich da vorstellen kann. Also es ist nicht so, als wenn die Chiefs in den letzten Jahren nicht ein paar Offensive Linemen auch geschafft haben aufzubauen. Deswegen, also lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Klar, man kann hier natürlich konservativ handeln und immer das Maximum, den besten Spieler aus seinem Pick rausnehmen. Aber ich finde, die Chiefs sind in einer Situation, in der sie so einen richtig bold Move machen können, um sich einfach von der Konkurrenz abzusetzen und die nächsten 4 Jahre nicht mal mehr in den Rückspiegel gucken müssen.
Philipp, wir haben es geschafft. Wir haben alle Draft-Needs vorm Draft untergekriegt. Morgen gibt es den Mock-Draft. Wenn euch diese Folgen gefallen, bewertet uns auf jeden Fall überall, wo ihr uns findet. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
Ja, ich bin dankbar, dass die Technik gehalten hat und werde mir jetzt mal ein neues Kabel holen. Torben weiß, worum es geht.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.